Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das sind die Worte des Wochenspruchs zur heute beginnenden neuen Woche, die ich Ihnen und euch hiermit ans Herz lege und mit denen ich euch und Sie herzlich begrüße zu diesem Gottesdienst. Sag aber auch gleich was dazu. Demütig sein heißt nicht immer nicken. Und schon gar nicht heißt es einknicken. Das wird uns nachher noch beschäftigen. Erstmal freue ich mich, dass ich nochmal wieder hier sein kann, in einige bekannte Gesichter schauen kann. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns miteinander singen. Das erste Lied, die güldene Sonne, voll Freud und Wonne. Die Strophen 1 bis 3. Und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Sprechen wir den Wochenpsalm miteinander, beten ihn zusammen unter der Nummer 761, die Teile 1 und 2, Psalm 145. Ich würde gerne beginnen, die ausgerückten Zeilen, lesen Sie, beten Sie, betet ihr bitte immer die eingerückten Zeilen. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich.
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Werken, Worten und gnädig in allen seinen Werken.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.
Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.
Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen.
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen.
Kommt, lass uns anbeten. Alle, die niedergeschlagen sind, so haben wir es gerade gelesen, uns erinnert. Guter Gott, ja, wie oft, wie leicht sind wir niedergeschlagen. Und sei es bloß durch sommerliche Hitze. Oder ein einzelnes, unbedachtes, unaufmerksames Wort eines Menschen, dem wir in dieser Woche begegnet sind. Oder irgendwelche Lebensumstände, in denen wir leben, die uns bedrücken, aus denen wir keinen Ausweg wissen. All das bringen wir vor dich und rufen voll Zuversicht: Herr Gott, erbarme dich. Nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Ehre sei Gott in der Höhe. Gott, du erweist die Fülle deiner Macht vor allem im Erbarmen und Verschonen. Lehre uns, allein auf deine Güte zu vertrauen, damit auch wir barmherzig werden, Anteil gewinnen an der Freude des Himmels, hier und heute schon. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und gepriesen wird in Ewigkeit. Amen. Als Lesung habe ich ausgesucht, ja, den Vorspann zum Predigtext heute aus dem Galaterbrief Kapitel 2. Wenn ich den ohne so aus dem Zusammenhang herausgenommen ihn euch vorgestellt hätte gleich, dann wäre das ganz furchtbar dogmatisch rübergekommen. Sagt der Paulus lauter richtige, wichtige Dinge des christlichen Glaubens. Mit dem Vorspann zusammen merkt man, das ist Teil einer durchaus bewegenden, menschlich bewegenden Geschichte. So. Und da ich habe mir überlegt, dass wenn heute auch nur ein oder zwei Konfirmandinnen oder Konfirmanden da sind, dann musst du denen jetzt mitten in den Ferien einen Gefallen tun, etwa Ihnen was Gutes tun, wenn Sie mitten in den Ferien an so einem tollen Sommertag hier in der Kirche sind. Und es sind sogar, ist das ein Dutzend bald, sehr schön, dass ihr alle da seid. Und da habe ich gedacht, ich lese euch und Ihnen auch diesen Text, diese Geschichte aus der Volksbibel vor, Next Level. Martin Dreyer aus Köln hat wie Martin Luther dem Volk aufs Maul geschaut, ganz besonders dem jungen Volk. Und nicht er allein, sondern mit einer großen Fangemeinde im Internet zusammen hat er eine Bibel herausgebracht und jetzt sogar Next Level schon, die sich bemüht, versucht, der Sprache von jungen Menschen nahezukommen. Ich selber lese auch gerne darin. Es gibt keine Bibelausgabe, bei der ich selber immer wieder lachen muss. Und zwar nicht in einem witzigen, albernen Sinne, sondern weil es einfach so treffend ist. Das ist jetzt heute hier vielleicht nicht der Fall, aber herzliche Empfehlung auch an die Erwachsenen der Volksbibel Next Level. So, wir hören Galater 2. Als Petrus in Antiochia war, musste ich ihm in einer Diskussion erstmal heftig widersprechen. Er hatte sich meiner Ansicht nach in einer Sache total falsch verhalten. Am Anfang hatte er sich nämlich erstmal ganz normal mit den nicht-jüdischen Christen unterhalten und mit ihnen was gegessen. Aber als dann ein paar Freunde von Jakobus ankamen, war es ihm anscheinend super peinlich. Er hatte, Achtung Deutsch, Schiss, diese jüdischen Christen würden ihn deswegen, Achtung Jugendsprache, dissen. Und dann fingen die anderen Juden auch plötzlich an rumzuheucheln. Sogar Barnabas, mein Mitarbeiter, war durch die Situation plötzlich total komisch unterwegs. Als mir klar wurde, dass sie durch diese linke Tour nicht nach der wahren Lehre lebten, die Gott uns beigebracht hatte, stellte ich Petrus öffentlich zur Rede. Ich sagte ihm, wenn du ein Jude bist, der jetzt aber nicht mehr nach den jüdischen Vorschriften lebt, also im Grunde wie ein Nichtjude, warum erwartest du dann von den Nichtjuden, dass sie die jüdischen Gesetze befolgen, obwohl du sie ja selber hinter dir gelassen hast? Mann, wir sind beide als Juden geboren worden, in Gottes Volk, nicht so wie die Nationen ohne Gott. Aber wir haben doch inzwischen kapiert, dass wir Gott mit unseren tollen Taten und durch ein striktes Leben nach den Gesetzen nicht beeindrucken können, oder? Warum willst du denn jetzt plötzlich, dass die Nichtjuden auch nach den Gesetzen leben sollen? Nicht, weil wir uns so straight an die Gesetze gehalten haben, sind wir für Gott okay geworden, sondern nur dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Auf andere Art kann es doch keiner schaffen. Soweit erst einmal die Worte des Paulus im zweiten Kapitel des Galaterbriefes. Halleluja. Miteinander bekennen wir unseren christlichen Glauben in den Worten, die die Kirchen verbinden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgeschieden in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Tod, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dürfen Platz nehmen. Wir singen das nächste Lied und ich kann es nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass es eines der Lieder ist, die jetzt 500 Jahre genau alt sind und in dem ersten evangelischen Gesangbuch gestanden haben. Vor 500 Jahren kam ein, wir würden heute sagen, ein Heft heraus, das erste Mal in der Geschichte der Kirche, mit Liedern für die Gemeinde. Martin Luther und ein paar andere hatten daran gedichtet und vertont, so auch bei diesem Lied. Aus tiefer Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Wir werden gleich merken, das ist ein Lied, das es in sich hat, das auch heute noch aktuell ist. Wir singen die ersten drei Strophen, 299. Als wir Christen geworden sind, da haben wir geschnallt, dass wir nur deswegen für Gott okay sind, weil wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Und wir haben uns mit den Nichtjuden zum Essen an einen Tisch gesetzt, weil wir begriffen haben, dass Jesus das von uns so wollte. Hat uns Jesus damals extra was Falsches gesagt, damit wir richtig rumsündigen, ohne das zu merken? So ein Blödsinn. Nicht Jesus, sondern ich selber liege total daneben, wenn ich versuche, das alte System künstlich am Leben zu halten. Unser altes Gesetz hat mir nichts mehr vorzuschreiben. Weil Jesus Christus für mich gestorben ist, gilt für mich die gute Nachricht, dass ich für Gott okay bin. Was das alte Gesetz betrifft, bin ich tot. Und das, was jetzt in mir lebt, ist Jesus Christus. Ich lebe zwar noch in diesem Körper und in dieser Welt, aber ich lebe dabei total im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich liebt und der alles für mich gegeben hat. Ich bin keiner von der Sorte, die Gottes Gnade einfach zurückweisen. Ist doch klar, wenn es möglich gewesen wäre, durch die Gesetze gerettet zu werden, dann hätte Jesus Christus auch nicht sterben müssen. Soweit Paulus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Paulus erzählt hier eine Geschichte, die sich in der Christengemeinde in Antiochia, wie er es auch erwähnt, heutige südliche Türkei, zugetragen hatte. Eine Gemeinde, die aus Griechen bestand und die zum Glauben gekommen war. Petrus und Paulus waren einmal zur selben Zeit in dieser Gemeinde zu Besuch. Und wenn man auch beim ersten Hören vielleicht nicht voll durchblickt, worum es ging, die beiden sind aneinander geraten, so viel ist klar, oder genauer, Paulus hat Petrus attackiert. Öffentlich. Warum? Weil er eingeknickt war. Eingeknickt in seinem Glauben, jedenfalls in einem ganz, für Paulus, ganz zentralen Punkt. Das ist das Thema, das uns mit dieser Geschichte heute im Hochsommer serviert wird, irgendwie passend, denn es kann auch ganz schön hitzig werden. Dabei, einknicken im Glauben. Nun könnte ich da gleich losfabulieren, wie das auch heute passiert. Ich werde aber das erst gleich mal erzählen, was mir dazu eingefallen ist, denn es ist gute evangelische Predigtsitte, erstmal zu hören, was damals vor sich gegangen war, denn das ist nicht nur schön fürs fromme Stickeralbum, sondern schärft auch den Blick für heute. Also, Petrus und Paulus waren in der Sache eigentlich gar nicht weit auseinander. Eigentlich gar nicht auseinander. Klammer auf, schon das lässt nebenbei an heute denken. Da liegt man in irgendeiner Glaubensfrage gar nicht wirklich auseinander und doch funkt's. Klammer zu. Beide wussten und waren überzeugt, Nichtjuden, die an Jesus glauben, müssen sich nicht an die jüdischen Speisegesetze und andere Zeremonialgesetze halten. Punkt. Petrus war so zu seiner Überzeugung gekommen. Er hatte erlebt und sicher nicht schlecht gestaunt, wie auch Nichtjuden zum Glauben an Jesus kamen. Und Gott hatte ihm klar gemacht, die müssen sich nicht an die Speiseregeln etc. halten. Der Evangelist Lukas erzählt in seiner Apostelgeschichte, Kapitel 10, es lohnt sich wirklich, das mal nachzulesen, in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, sehr anschaulich, wie das vonstatten gegangen war. Da ging es ganz konkret um einen römischen Hauptmann namens Cornelius. Und er wird dem Petrus in einem Wechselspiel davon, dass da ein Engel Menschen was mitteilt, Gott den Menschen etwas mitteilt und einer Vision, die er selber hat beim Mittagsgebet von reinen und unreinen Tieren, die da aus dem Himmel in einem Tuch zu ihm herabgesenkt werden und wozu Gott ihm dann sagt, das soll er jetzt alles schlachten und essen, also ganz spektakulär, dadurch hat Gott ihm klar gemacht, auch die Nichtjuden gehören dazu, auch wenn sie sich nicht an die Speiseregeln halten. Das müssen sie nicht. Die Christengemeinde in Jerusalem nun, zu der Petrus ja auch gehörte, die bestand aus Juden, die an Jesus glaubten. Allerdings lebten sie als Juden weiterhin nach den traditionellen jüdischen Gesetzen, unter anderem den Speiseregeln. Unter ihnen war auch Jakobus. Als Bruder von Jesus war er eine Autorität. Anscheinend sogar der Leiter der Gemeinde. Und offenbar war er auch für Petrus eine Autorität. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wie Petrus das eigentlich persönlich gelebt hat. Mitglied der Jerusalemer Urgemeinde sein und seine Erkenntnis betreffend die Nichtjuden und dass die Speisegesetze eigentlich nicht, also dass es auf die für das Verhältnis zu Gott nicht ankommt. Ich schätze, er hat in der Gemeinde auch nach der Tradition gelebt, wie es auch heutige sogenannte messianische Juden machen, also Juden, die an Jesus als den Messias, den Christus, glauben. Auch sie leben weiter mit vielen der traditionellen jüdischen Regeln, einfach weil sie Juden sind und es dazugehört. Aber nach außen hin, wie in der Begegnung mit dem Hauptmann Cornelius und anderen Nichtjuden, da machte Petrus diese Regeln nicht zum Thema. So schätze ich, ging das bei ihm praktisch. Anders war es nun aber offenbar bei seinen jüdischen Glaubensgeschwistern in Jerusalem. Die hatten keine solche Erfahrung gemacht wie Petrus mit dem Cornelius und diesen Engeln und dieser Vision. Petrus mag es ihnen wohl erzählt haben, wahrscheinlich sogar. Und vielleicht haben sie auch darüber diskutiert. Aber wie das so ist mit persönlichen geistlichen Erfahrungen, manche muss man selber machen. Man kann sich da nicht einfach an jemand anders anschließen. Und so waren Jakobus und seine Vertrauten offenbar schon noch der Meinung, eigentlich Nichtjuden müssen sich mehr oder weniger an die Speiseregeln halten, wenn sie so richtig zu Gott gehören wollen. Paulus auf der anderen Seite, der war nun auch Jude und war auf ganz eigenem Wege zu der Erkenntnis gekommen, unser jüdisches Gesetz, so wertvoll es ist, für unser Verhältnis zu Gott spielt es keine tragende Rolle mehr, seit Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Und die Jerusalemer Urgemeinde hatte er wohl mal besucht, auch Jakobus getroffen, aber er fühlte sich ihr bzw. dem Jakobus nicht verpflichtet. Ja, und das war nun halt anders beim Petrus, als da gar nicht mal Jakobus selber, sondern wie es heißt, Leute des Jakobus, da Antiochia besuchten, die Gemeinde dort, da knickte er vor ihnen ein, weil er wusste, die werden des Jakobus in Jerusalem brühwarm erzählen, dass ich hier in Antiochia mich nicht um die Speisegesetze schere, sondern mit den Nichtjuden da zusammen Schweinefleisch esse und so. Und das wollte er nun plötzlich nicht mehr. Wie diese Leute kommen, hatte er da plötzlich ein Problem. Wahrscheinlich gärt und blubbert es schon bei manchen so mit Ideen, was das heute bedeuten könnte. Wo gibt es da im heutigen Leben Parallelen? Schweinefleisch. Wer denkt da zum Beispiel jetzt nicht mal unwillkürlich an die Muslime unter uns, die, wenn sie es damit genau nehmen mit ihrem Glauben, das nicht essen? Da muss ich an Geflüchtete aus streng islamischen Ländern denken, die dort Eltern und andere Angehörige zurückgelassen haben und hier, nicht notwendigerweise, aber unter Umständen doch, anfangen unter dem Eindruck der Mehrheitskultur nicht mehr halal zu essen. Oder auch unter dem Eindruck anderer Muslime, die schon lange hier wohnen, dann auch immer wieder meine Bratwurst mit Schweinefleisch essen. Und sie merken, gewinnen langsam die Überzeugung, das ist auch okay so. Und dann kommt da der Anruf aus der alten Heimat und jemand fragt dann vielleicht mal misstrauisch nach, wie in diesem weltlichen Umgebung da, wie das denn da so ist und wie er denn da so lebt, kann ich mir gut vorstellen, wie da manche innerlich mulmig werden und womöglich trotz dieser Überzeugung, die sich da bei ihm herangebildet hat, das nächste Mal an sich wieder an die alten Regeln halten. Ja, aber nun, wir sind Christen und was bedeutet das bei uns? Nachdem wir uns die alte Geschichte vergegenwärtigt haben, stecken wir emotional ganz gut in der Haut des Petrus und auch des Paulus. Drei Dinge sind mir eingefallen. Erstens, vor allem das Verhältnis von Eltern und Kindern ist anfällig. Kinder haben es vor ihren Eltern mit deren Überzeugungen unter Umständen nicht leicht. Zumal, wenn die Eltern ihre Überzeugungen immer gelebt haben, und jetzt rede ich mal von Glaubensüberzeugungen. Eltern, ja, die ihre Glaubensüberzeugung immer gelebt haben, nicht erst vor kurzer Zeit vielleicht zum Glauben gekommen sind, da ist es als junger Mensch unter Umständen ganz schön schwierig, da eine eigene Meinung auszubilden. Das muss ja gar nicht unbedingt sein, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, aber dass man eigene Ansichten gewinnt und die auch vertritt und eben nicht einknickt. Da mache ich euch als Konfis ausdrücklich Mut zu, schon gut zu überlegen und hören, was die begründenden Erwachsene, speziell Eltern, ihre Meinungen. Dann aber auch dazu stehen, freundlich dazu stehen und da nicht einzuknicken. Dabei glaube ich, geht es gerade bei euch jungen Menschen ganz gar nicht womöglich so sehr um inhaltliche Glaubensfragen als Fragen der Glaubenskultur. Wie zum Beispiel mit einer Bibelübersetzung. Oder darum, wie und wo ich meinen Glauben lebe. An vielen Orten ist es so, dass junge Menschen sich von einer freien Gemeinde angezogen fühlen, weil es dort liturgisch lockerer zugeht, modernere Lieder gesungen werden und so weiter. Doch auch manche Freikirchen erleben das, die alt geworden sind, und eine neue Freikirche tut sich am Ort auf, zieht dann wieder Leute ab. Auch das habe ich in meiner früheren Heimatgegend Gummersbach erlebt. Aber auch das, dass eine alt gewordene freie Gemeinde wieder Menschen an eine landeskirchliche Gemeinde abgeben muss sozusagen, weil da eine anziehende, ansprechende Jugend bereits gemacht wird. Auch das weiß ich, dass es das gibt aus meiner früheren Gemeinde. Ist das passiert, nachdem ich da weg war. Ja, wie gesagt, geht es da vor allem um Glaubenskultur, nicht Glaubensartikel und Bekenntnisfragen. Aber Eltern können dann sicher oft nur schwer verbergen, dass sie nicht super glücklich oder nur glücklich sind über den Weg ihrer Kinder. Ich bin sehr froh, dass, wie es aussieht, bei meinen drei Töchtern ich da Freiheit lassen konnte. Wir haben alle eine Runde durch eine freie Gemeinde gedreht und na, Geschichte für sich. Aber auch nicht unbedingt geblieben. Das ist wieder was anderes. Ja. Also, da Freiheit lassen, das ist dann nicht so einfach. Und das mag dann durchaus bedrücken, auch die jungen Leute innerlich, denn die Eltern sind ja die Eltern. Auch wenn sie nicht einknicken und dann um der Eltern willen in der Heimatgemeinde bleiben. Richtig brisant kann es allerdings werden, wenn sie über eine erneute Taufe nachdenken, wie sie für die Aufnahme in eine Baptistengemeinde nicht mehr überall, aber meistens notwendig ist. Da geht es dann plötzlich ans Eingemachte. Nicht mehr nur um Glaubenskultur, sondern auch um Glaubensfragen. Und im Ergebnis kann es sein, dass die eine oder andere Seite ohne echte Überzeugung eben eingeknickt ist. Eine ganz, schon nicht einfache Sache. Aber auch das möchte ich jetzt mal deutlich nicht dramatisiert haben. Auch das kenne ich aus meiner engsten Umgebung. Die jüngste Tochter hat das auch gemacht. Die hat jetzt 2 Tauftage. Und die, dazu beglückwünsche ich Sie auch. Ja. Und der weiteren Verwandtschaft, ich sag mal ganz kurz, darüber sollte man sich nicht entzweien, sondern darüber reden. Also, Eltern, Kinder. Erstes Beispiel, zweites. Ein Beispiel, tja, manche, weiß nicht, ob Sie da jetzt schon, manche darauf schon warten. Auch eine Frage, sehr sensible Frage. Die Frage der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Liebe und Lebensgemeinschaften und Ehen in der Kirche. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand in Lützellinden ist. Ich habe mal gehört, ich glaube letztes Jahr oder wie, hatten Sie ja auch eine Diskussion. Dabei geht es vor dem Hintergrund der uns heute sommerlich servierten Geschichte nicht primär um die Frage richtig oder falsch. Das möchte ich ganz klar sagen. Sondern um die persönliche Glaubensüberzeugung und die Gefahr des Einknickens vor Autoritäten. Das ist der Punkt, wo man, denke ich, auch bei diesem Thema mit guten Gründen wirklich aufpassen muss, dass nicht irgendwer hier einfach einknickt. Eine heiße, eine sommerlich hitzige Sache, gegebenenfalls gesegnet jede Gemeinde, die da um heiße, heftige Auseinandersetzungen herumkommt, sich nicht zerbricht daran. Es geht nämlich um starke Gefühle und Glaubensheimat, Lebenswege und Lebensentscheidungen, womit ich keinesfalls gegen zünftige theologische Diskussionen geredet habe, will, sondern nur gegen das Einknicken, gegen persönliche Überzeugung und Einsicht. Das ist der Punkt, den ich da einfach nur hinweisen möchte. Und die Frage, wie entscheidet man am Ende in so einer Sache, wie entscheidet man das, dass nicht einer sozusagen einfach Verlierer ist, der Eingeknickte, der Plattgemachte oder so, das ist, glaube ich, am Ende eine ganz wichtige Frage da. Es gilt für beide Richtungen, nicht nur die Vertreterin der neuen Einsichten gegenüber den alten, der Tradition, sondern auch umgekehrt. In jedem Falle braucht der Petrus oder eine Petra dann einen Paulus, der ihr oder ihm den Kopf zurechtrückt und an die persönlich gewonnene Glaubensüberzeugung erinnert. Die alte Geschichte lehrt auch, wann das besonders wichtig ist, nämlich wenn es nicht nur um dich und mich, sondern auch um andere geht, die in ihren Glaubensüberzeugungen verunsichert werden können, wie die griechischen Christen in Antiochia, als Petrus und Barnabas da plötzlich anfingen rumzueiern beim Schweinefleisch. Da waren die Christen verunsichert. Und so geht es ja auch bei dieser Frage um Menschen, andere, die dann in der einen oder anderen Richtung verunsichert sind, ob sie nun sogenannt progressiv denken oder konservativ. Jeder muss seines Gewissens, in seinem Gewissen Frieden haben. Bei aller Diskussion. Und darf nicht zum Einknicken gebracht werden. Ja, so kann es um anderer Willen wichtig sein, zu seinen Überzeugungen zu stehen, auch in dieser sommerlich hitzigen Frage. Drittes Beispiel, das Einknicken jetzt nicht vor Glaubensüberzeugungen, sondern vor Unglaubensüberzeugungen nahestehender Menschen. Das Einknicken vor Unglaubensüberzeugungen. Unglaubensüberzeugung muss nicht unbedingt heißen, dass jemand ein bekennender Atheist ist und sagt, Gott gibt's nicht, alles Blödsinn, Kirche ist doof. Der gelebte Unglaube kann Menschen in der nahen Umgebung dazu bringen, selber auch einzuknicken, seinen Glauben nicht so zu leben, wie er es möchte. Alle Älteren hier kennen wahrscheinlich mindestens einen Menschen, wo das in einer Paarbeziehung so gelaufen ist. Er oder sie, ein Leben lang in der Gemeinde zu Hause, voll darin integriert, engagiert, heiratet jemand, verpartnert sich mit jemandem, der damit nichts am Hut hat. Und die Folge ist nicht ein ausgewogenes Miteinander, ein Sonntag, kein Gottesdienst, den anderen. Dann aber ist man vielleicht sogar immer wieder auch mal zusammen da in der Kirche, sondern oft, so scheint es mir, driftet derjenige, der mal engagiert ist, ab, obwohl seine Überzeugung sich gar nicht geändert hat in Gesprächen mit dem anderen, sondern man knickt irgendwo ein. Und ja, am Anfang habe ich euch, liebe Konfis, Konfirmandinnen und Konfirmanden, angesprochen, das ist auch für euch unter Umständen ein wirklich schwieriger Punkt, wenn ihr bei den eigenen Eltern in eurer Familie womöglich merkt, die möchten jetzt schon, dass ich hier zum Konfirmunterricht gehe und so, aber können sie einfach damit nicht so richtig was anfangen. Das ist nichts Schlimmes. Daraus kann man niemandem einen Vorwurf machen, ja? Aber da wird es schwierig, eine eigene Glaubensüberzeugung zu entwickeln und durchzuhalten gegenüber Autoritäten, wie Eltern sie nun mal natürlicherweise sind. Da wünsche ich euch ganz viel Heiligen Geist, der euch zeigt, wie ihr, wenn bei euch Glaubensüberzeugungen wachsen, oder merkt, Eltern kennen das noch gar nicht so, oder nicht, oder wie, ganz viel Heiligen Geist, der euch zeigt, wie ihr innerlich stark werdet, zu sagen, ja, da habe ich Freude dran gefunden und ich möchte da was leben, gar nicht gegen euch, sondern einfach für mich und mit anderen jungen Menschen zusammen möchte ich etwas leben, was mir wichtig geworden ist. Und ja, ich möchte auch mit euch darüber reden. Möchte darüber mit euch in Kontakt sein und bleiben. Dazu segne ganz besonders euch, junge Menschen, Gott mit seinem Heiligen Geist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der viel mehr tun kann, als was wir so begreifen, der bewahre euch mit Herz und Sinnen bei Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen nochmal aus dem tollen Morgenlied von Paul Gerhardt, Die güldene Sonne, jetzt die Strophen 8 und 9. Damit bereiten wir uns auch schon ein wenig auf das Abendmahl vor, das wir dann gleich miteinander feiern. Gott okay bin. Das feiern wir im Abendmahl. Beten wir. Guter Gott, das sagst du uns immer wieder mit diesen oder anderen, solchen oder anderen Worten, dass wir für dich okay sind. Aber immer wieder können wir das nicht glauben, zweifeln wir an uns selber und sind womöglich zerknirscht wegen irgendwelcher Dinge und denken nicht daran, dass du uns freundlich ansiehst, dass du uns in allen Dingen weiterhelfen willst und dass wir in dem okay sind. Das bekennen wir dir und bringen es vor dich in der Zuversicht und in der Gewissheit, dass wir hier an deinem Tisch deine freundlichen Augen über uns haben. Gemeinsam rufen wir Christus an, Christe, du Lamm Gottes. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte und gab es und brach's und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und so nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Beten wir miteinander mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Jesus Christus. Danke, dass du auch uns siehst, auch uns eingeladen hast an deinen Tisch. Zur Vergewisserung deiner Nähe, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, auch durch die Tiefen, die wir selber uns oder anderen bereiten. Danke für deine Liebe. Möge sie mit uns gehen. Amen. Folgendes möchte ich bekannt geben. Erstmal herzliches Dankeschön an die Elena für die Begleitung. Ja. Nächsten Sonntag ist hier wieder Gottesdienst um 9.30 Uhr mit Hans Rosbach. Am kommenden Mittwoch um 10 Uhr, das ist fettgedruckt, das ist anscheinend wichtig, um 10 Uhr trifft sich der Miniclub im evangelischen Gemeindehaus. Eingang vom Hellerpfad zur nächsten Tour zum Mehrgenerationen-Spielplatz nach Kroffdorf. Und um 14.30 Uhr findet der Seniorentreff im evangelischen Gemeindehaus statt. Die Kollekte des Gottesdienstes vom 28. Juli betrug 190 Euro. Die heutige Kollekte ist bestimmt für nachhaltige Landwirtschaftsprojekte in Afrika und Asien, die insbesondere den Klimaschutz fördern sollen. Herzliche Empfehlung. Herzliche Empfehlung auch der zweiten Kollekte, die weiterhin gesammelt wird für die neue IT-Anlage unserer Kirche, unter anderem für neue Leitungen, Beschallung, Mikrofone und Lautsprecher. Gott segne Geber und Gaben. Stehen wir auf zur Fürbitte. Auf die Aufforderung, lasst uns zum Herrn bitten, lasst uns bitten, sprechen wir miteinander, erbarme dich, Gott. Lasst uns in Frieden zu Gott beten, um ein waches Gewissen, auch und gerade da, wo Menschen drohen einzuknicken, wir selber oder andere in tiefen Glaubensüberzeugungen. Um ein offenes, ruhiges Herz, mitten in allen schwierigen Diskussionen. Lasst uns bitten, erbarme dich, Gott. Um Verständnis für unsere Mitmenschen, um Hilfsbereitschaft und um den Mut, in Liebe, wo nötig, die Wahrheit zu sagen. Lasst uns bitten, erbarme dich, Gott. Um die Fähigkeit, allen Menschen so zu begegnen, dass sie auch durch uns Gottes Liebe erfahren. Lasst uns bitten, erbarme dich, Gott. Für unsere Kirche und die ganze Christenheit, dass über alles Trennende hinweg die Einheit immer mehr sichtbar werde, im Glauben und Tun. Lasst uns bitten.
Erbarme dich, Gott.
Für unser Volk und alle Völker der Welt, dass Gerechtigkeit sich durchsetze und Friede, wo Krieg ist, Kriegstreiber entmachtet werden und nach rechtsstaatlichen Maßstäben verurteilt. Lasst uns bitten. Erbarme dich, Gott. Bleibe bei uns, Gott, mit deinem Wort und den Gaben deiner Güte. Dein Reich komme. Darum bitten wir dich im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Bleiben wir stehen und singen eine letzte Liedstrophe. Nicht ganz so alt wie das Lied eben. 5 Jahre später hat Martin Luther es gedichtet. Verleih uns Frieden, gnädiglich. 421. Die Bitte. zu der es im Moment keine dringendere gibt. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch seinen Frieden.